Ich möchte zu unserer Wortbetrachtung 1. Könige 17 lesen und dann noch andere Bibelstellen. Wir möchten auch heute, dass Gott zu uns redet, dass wir ihn verstehen, ihm glauben und vertrauen. Zunächst aus 1. Könige 17 von Vers 1 bis 6. Da sagte Elia, der Tisbiter aus Tisbe in Gilead zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe, es soll in den nächsten Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn auf mein Wort. Hierauf erging das Wort des Herrn an ihn also: Gehe weg von hier und wende dich ostwärts und verbirg dich am Bache Krit, der östlich vom Jordan fließt. Aus dem Bache sollst du trinken, und den Raben habe ich geboten, dich dort mit Nahrung zu versorgen. Da ging er weg und tat nach dem Befehl des Herrn. Er ging hin und ließ sich am Bache Krit nieder, der auf der Ostseite des Jordans fließt, und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und ebenso am Abend, und er trank aus dem Bache. Es gibt Zeugnisse in der Heiligen Schrift, die außergewöhnlich sind. Und gerade das Leben des Propheten Elia war ja in jeder Weise außergewöhnlich. Ein Mann mit göttlichem Auftrag, der die Verbindung mit Gott hatte und der sagen konnte: Es soll nicht regnen in den nächsten Jahren, ja weder Tau noch Regen sollen fallen. Und dann kommt die wichtige Bemerkung: Es sei denn auf mein Wort. Wir haben hier ein sehr deutliches Zeugnis vor Augen. Ein Mann, dessen Wort Gottes Wort war. Ein Mann, der nicht eigene Gedanken vortrug, sondern das Wort des Herrn zu seinem Wort werden ließ, das er dann weitergab. Und siehe, das Wort des Herrn, auch von menschlichen Lippen ausgesprochen, bleibt das Wort Gottes. Und das Wort Gottes kehrt nie leer zurück. Es richtet immer aus, wozu Gott es gesandt hat. Wir glauben daran, dass die Gemeinde des Herrn vor der Entrückung einen Dienst haben wird. Sie wird das Wort der Stunde empfangen, nicht nur lehrmäßig, sondern auch die Dinge, die ausgesprochen werden sollen, die Gott getan haben möchte, die er offenbart und die dann in seinem Namen ausgesprochen werden. Eine Verbindung des Volkes Gottes mit Gott, so dass seine Gedanken unsere Gedanken, seine Worte unsere Worte werden können, und dass wir sie unter der Leitung des Heiligen Geistes aussprechen und nur noch zuschauen, wie sie vor unseren Augen göttliche Realität werden. Gott hat's verheißen, nicht durch Heere und nicht durch Macht, sondern durch seinen Geist wird's geschehen. Und der Geist Gottes braucht immer Gefäße. Er braucht Herzen, die das Wort aufnehmen und glauben. Er braucht einen Mund, der sein Wort ausspricht, damit es dann geschehe und erfüllt werde. Wir haben das Wort aus Jakobus 5, besonders 17 und 18 gelesen. Elia war ein Mensch wie wir. Das tröstet uns. Er war kein Supermann, der über den Wolken schwebte. Er war ein Mensch wie wir. Mit gleichen Nöten, der gleiche Alltag, derselbe Sabbat oder Sonntag, alles genauso wie wir, so war auch er. Und er betete gemäß dem Willen und Worte Gottes, und es geschah also. Er betete, dass es nicht regnen solle, und es regnete 3,5 Jahre nicht. Und er betete abermals, dass es regnen solle, und siehe da, es geschah. Und in der Verbindung wird uns ja gesagt, Elia war ein Mensch wie wir. Wir sollen also Hoffnung schöpfen und im Glauben gestärkt werden und nicht sagen, ja, das waren Männer Gottes, das waren Propheten mit einem Sonderstatus, den gibt es bei Gott nicht. Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Jeder aus jedem Volke, der zu ihm kommt und ihm glaubt, ist ihm recht. Und so wollen wir uns speziell diese Bemerkung zu Herzen nehmen. Ich lese sie noch einmal aus Jakobus 5, 17 und 18. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und betete inständig. Es möchte nicht regnen. Da regnete es 3,5 Jahre lang nicht im Lande. Er betete dann nochmals, da gab der Himmel wieder Regen und die Erde ließ ihre Frucht sprossen. Hier wird uns gezeigt, dass Gott Gebete erhört. Hier wird uns gezeigt, dass Gott vom Himmel her auf Erden antwortet. Hier wird uns gezeigt, dass Gott imstande ist, alles möglich zu machen und auch zu erfüllen und zu tun. Im letzten Teil des 16. Verses wird uns gesagt, das Gebet eines Gerechten besitzt eine große Kraft, wenn es ernstlich ist. Wir glauben, dass Gott uns in ernste Lagen hineingeraten oder kommen lässt und dass wir dann in diesem vollen Ernst, der uns umgibt, das Gebet des Glaubens zu Gott emporschicken können, in dem Bewusstsein, dass er erhört und dass er antwortet. Wenn wir in 1. Könige 17 weiterlesen, dann stehen herrliche Worte und Aussprüche. Der Herr gebot den Raben, dass sie ihn nähren. Morgens und abends bekam er die fertige Mahlzeit, Brot und Fleisch. Wir brauchen gar nicht zu fragen, woher die Raben das geholt haben. Gestohlen haben sie es nicht. Das darf ich hier so bemerken. Die haben es von keinem Tisch runtergeholt, der schon irgendwo bereitet war. Das hat Gott ihnen bereitet. Amen. Niemand kann mir sagen, die haben bei Müller oder bei Meier den Tisch leer gemacht und es dem Elia gebracht. Gott hat Wege und Mittel. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Amen. Er hat alle Gesetze für die gesamte Natur geschaffen. Was lesen wir im Alten Testament vom Volke Israel? Dass Gott sie 40 Jahre lang gespeist hat, mit Brot vom Himmel hat er sie ernährt. Und sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der sie begleitete, und dieser Fels war Christus. Wir glauben von Herzen daran, dass Gott allmächtig ist, dass ihm alle Dinge möglich sind, und wenn wir glauben könnten, würden auch wir die Herrlichkeit Gottes sehen. In Vers 5, in 1. Könige 17 steht, Da ging er weg und tat nach dem Befehl des Herrn. Es gibt gewisse Anweisungen im Worte Gottes, die der Herr gegeben hat, denen wir nachkommen müssen, die wir unsererseits zu erfüllen haben und dann damit rechnen können, dass Gott seinerseits tut, was er verheißen hat. Ihr seht aber, dass auch hier die Wege Gottes ganz unterschiedlich sein können. Es kann innerhalb einiger Jahre eine ganz neue Situation entstehen. Das sehen wir hier bei Elia. In Kapitel 17 von Vers 7 lesen wir, als dann aber der Bach nach einiger Zeit trocken wurde, weil kein Regen im Lande gefallen war, erging das Wort des Herrn an ihn also. Mache dich auf, begib dich nach Zarpat, oder andere Übersetzung Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe da selbst. Ich habe einer Witwe dort geboten, für deinen Lebensunterhalt zu sorgen. Wer die Geschichte kennt, weiß ja, was kommt, was folgt. Eine Witwe, die mit ihrem einzigen Sohn die letzte Mahlzeit zu sich nehmen wollte. Die Dürre war im ganzen Lande, die Not war groß, das letzte Aufbewahrte ging zur Neige. Und siehe, diese Frau, die das letzte für die letzte Mahlzeit bereiten wollte, muss erfahren, dass Gott ihr noch einen Tischgenossen dazu schickt, für den eigentlich ja nichts mehr ist. Sie sagt, es reicht nur noch für mich und meinen Sohn und dann werden wir sterben. Sie konnte sehen, das Öl im Krug war zur Neige gegangen und das Mehl im Kat reichte noch für die letzte Mahlzeit. Aber dann kam Gott auf den Plan. Er sandte seinen Knecht und Propheten, damit diese Witwe in der Zeit der Dürre und Hungersnot nicht sterbe, sondern durch ein Wunder am Leben erhalten bleibe. Im ersten Augenblick sieht es so aus, als wolle Gott nun seinen Propheten in ein sehr armes Haus schicken, wo ja nichts mehr ist, wo nicht mehr großartig aufgetischt werden kann. Aber dann wendet sich das Gesamtbild. Der Herr greift ein. Er sorgt nicht nur für die beiden, er sorgt für die drei. Ich lese jetzt Vers 12. Aber sie antwortete, so wahr der Herr, dein Gott lebt, ich besitze nichts Gebackenes, nur noch eine Handvoll Mehl ist im Topf und ein wenig Öl im Kruge. Eben lese ich ein paar Stücke Holz zusammen, dann will ich hingehen und es für mich und meinen Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Die letzte Mahlzeit sollte aufgetischt werden und dann der sichere Tod. Aber Gott sah den Zustand, er sah die Not und er sorgte dafür, dass das Wasser in diesem Bach Krit zu fließen aufhörte. Es hat ja nicht mehr geregnet und er gebot seinem Knecht und Propheten, dahin zu gehen, wo die Not am größten war, um am Leben zu erhalten, was am Leben erhalten bleiben sollte. Die Wege unseres Gottes sind manchmal unverständlich, aber immer wunderbar. Und es gibt ein Wort im Neuen Testament, ich glaube, es steht in Lukas 4, als der Herr Bezug nahm, Lukas 4 müsste es sein, als der Herr Bezug nahm auf dieses Ereignis, hat er Folgendes gesagt. Lukas Kapitel 4, Vers 25 und 26. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen gab es in Israel in den Tagen Elias, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen blieb, so dass eine große Hungersnot über die ganze Erde kam. Und doch wurde Elia zu keiner einzigen von ihnen gesandt, sondern nur nach Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Wir merken, wie die Wege des Herrn sind. Und manchmal könnten wir uns fragen, warum hat Gott gerade diesem Hause, diese Familie Gnade geschenkt? Warum nicht all den übrigen? Ihr Lieben, das Warum brauchen wir uns nicht zu stellen. Wir bekommen hier die Antwort nicht. Aber Gott kennt ja die Herzen. Er weiß, wer dankbar aufnehmen wird und wer es nicht täte. Er klopft da an, wo ihm aufgetan wird. Haben wir das begriffen? Er möchte ja nicht immer abgewiesen werden. Er möchte, dass wir zu ihm kommen, dass wir anklopfen und dass uns dann aufgetan wird. Ich lese weiter aus 1. Könige 17 von Vers 13. Doch Elia antwortete ihr, fürchte dich nicht, gehe heim und tue, wie du gesagt hast. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen und bringe ihn mir her. Danach magst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Hört sich auch sehr streng an. Der Prophet scheint hungrig gewesen zu sein. Er will als erster die Mahlzeit zu sich nehmen und dann sollen die anderen essen. Aber Gott hatte ja etwas vor. Ihm ist geoffenbart worden, welche Reihenfolge dort in diesem Hause eingehalten werden müsste, damit das Wunder Gottes wirklich geschehen kann. Ich lese weiter, und zwar vom 14. Vers. Denn so hat der Herr, der Gott Israels, gesprochen. Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Kruge nicht abnehmen bis zu dem Tage, wo der Herr wie der Regen auf den Erdboden fallen lässt. Ich weiß nicht, was wir alle darüber denken, aber ich glaube es. Ich glaube, was hier geschrieben steht. Die Frau hat den Hahn aufdrehen können, so oft sie Öl brauchte. Wie viele Liter spielte gar keine Rolle. Das wenige Öl wurde vermehrt. Und das wenige Mehl ebenfalls. Warum? Weil Gott es so gefügt hatte. Gott kann wirklich alles. Denk doch an die Speisung der 5.000 und an die Speisung der 4.000. Hat der Herr nicht einige wenige Brote genommen und einige wenige Fische? Und was tat er? Er dankte und brach und brach und brach und brach. Und das Brot blieb in seinen Händen. Und er teilte aus und teilte aus und teilte aus. Und siehe, da war immer noch Brot in seinen Händen, das gebrochen werden konnte und das ausgeteilt werden konnte. Glauben wir es? Hundertprozentig. In seinen Händen geschehen die Wunder Gottes hier auf Erden. Doch, wenn wir solche Schriftstellen lesen und uns Ereignisse dieser Art ins Gedächtnis rufen, dann steigt in uns Dankbarkeit auf. Und wir sagen, wie groß bist du, wie groß bist du. Und wir merken, dass es dem Herrn sogar um die Witwe und ihren Sohn geht. Gott ist um dich bekümmert. Auch wenn du am Ende bist und meinst, es geht nicht mehr, es reicht nicht mehr, meine Kräfte, mein alles versagt, wir sind am Ende. Gott ist dann am Anfang. Wo wir am Ende sind, da beginnt Gott, Wunder zu wirken, so dass wir in Staunen geraten. Um noch ganz kurz auf die Brotvermehrung zurückzukommen. Ihr wisst ja, als dann all die Tausende gegessen hatten, und damals hat man nur die Männer gerechnet, nicht die Frauen und Kinder, so steht's ja geschrieben. Und wenn es 5000 Männer waren, dann stellen wir uns bitte vor, wie viele Frauen und Kinder noch dazu kamen und welch eine Volksmasse da insgesamt gegessen hat. Und was sprach der Herr zu seinen Jüngern? Gebt ihr ihnen zu essen. Er brach das Brot, er gab es ihnen und sie teilten es aus. Ich freue mich darüber, dass genau 12 Körbe übrig geblieben sind. Nicht weniger und nicht mehr. 12 hatte der Herr in seinen Dienst gerufen. 12 teilten aus. 12 Körbe blieben übrig, dass noch weiter ausgeteilt werden konnte. Und wir teilen bis zur Stunde aus, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergeht. Der Herr bricht uns das Brot und wir dürfen es austeilen. Damals, in den Tagen des Propheten Elia, geschah das Wunder, das Öl und das Mehl wurde vermehrt. Man hätte nicht nur die Familie speisen können, man hätte alle Nachbarn noch betreuen können. Denn wo Gott gibt, da gibt er reichlich. Da braucht niemand Sorge zu haben, dass es irgendwann nicht mehr reichen würde. Ich lese weiter. In Vers 15 steht, da ging sie hin und kam der Weisung Elias nach. Aber Elia hatte ja die Weisung des Herrn. Er gab die Weisung Gottes weiter. Und sie tat danach, und so lesen wir, und sie hatten lange Zeit zu essen, er und sie und ihr Sohn. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Kruge nahm nicht ab, wie der Herr es durch den Mund Elias hatte ankündigen lassen. Welch eine Glaubensstärkung für uns alle. Das Wort des Herrn kommt nie leer zurück, ungeachtet auf welch einen Bereich es bezogen ist. Was Gott gesagt hat, das wird, das muss geschehen. Ihr fällt der Himmel, ihr mich täuscht, sein Wort. Ja, die Sänger haben es uns ja schon gesungen. Und wir wissen, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Gott hält, was er verspricht. Von Vers 17 finden wir dann etwas ganz Sonderbares, dass Not, dass Krankheit und Tod auch da im Hause Einzug halten kann, wo vorher ein großes Wunder Gottes geschehen ist. Und das ist dann die Situation, mit der wir am schlechtesten fertig werden können, weil wir uns daran erinnern, was Gott schon getan hat. Und wir sehen uns plötzlich in einer Situation, der wir gegenüberstehen und nicht Rat und Tat zur Verfügung haben. Lasst mich von Vers 17 lesen. Nochmals aber begab es sich, dass der Sohn jener Frau, der das Haus gehörte, krank wurde und seine Krankheit verschlimmerte sich so, dass kein Atem mehr in ihm blieb. Da sagte sie zu Elia, was haben wir miteinander zu schaffen? du Mann Gottes. Du bist nur deshalb zu mir gekommen, um meine Verschuldung bei Gott in Erinnerung zu bringen, um den Tod meines Sohnes herbeizuführen. Sie vergaß in dem Moment das Gute, das Gott ihr und ihrem Sohne bereits getan hat. Sie vergaß das, was Gott schon getan hatte, und sah auf den Augenblick und gab ihrer Not und Verzweiflung Raum und sagte: Mann Gottes, du bist nur gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen und jetzt Unheil über mein Haus kommen zu lassen. Es gibt Situationen, wo wir mit uns und auch mit Knechten Gottes, mit dem, was uns trifft, ins Gericht gehen. Wir haben eine innere Auseinandersetzung und wir fragen uns, warum das so geschehen musste oder geschah. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Menschen sind alle gleich. Sie reagieren in der gleichen Lage und Situation haarscharf, wie alle anderen vor uns schon reagiert haben. Dank sei dem Herrn auch für solche Beispiele in der Heiligen Schrift. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zu unserer Erbauung, Ermahnung, Trost. Alles, was wir benötigen, finden wir in der Heiligen Schrift. Von Vers 19 steht: Er antwortete ihr: Gib mir deinen Sohn her. Kein Vorwurf, kein Argument, nicht ich bin schuld oder du bist schuld, hin und her. Nein, gib mir deinen Sohn her. Er nahm ihn dann von ihrem Schoß, trug ihn in das Obergemach hinauf, wo er selbst wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Wir merken, dass er sich nicht drückte. Er glaubte. Er hat den Ernst der Lage erkannt. Er suchte nicht die Ausrede, mal sehen, was Gott will. Er wusste, was Gott will. Gott wollte sich verherrlichen. Gott wollte neu sein Wort bestätigen. Wie ich es oft von Petrus schon gesagt habe, es gibt solche, die eine Predigt darüber halten, dass er zweifelte und anfing zu sinken, und dann wird er ein wenig getadelt. Ich sehe das genau umgekehrt. Ich sehe, dass Gott es so gefügt hat, dass auch ein Apostel unter gewissen Umständen nicht ganz standhaft bleibt. Aber ich sehe genauso, dass der Herr, der ein Wunder getan hat, gegenwärtig ist, um das zweite Wunder geschehen zu lassen. Das erste Wunder geschah, dass dieser Petrus auf dem Wasser gehen konnte. Das zweite Wunder geschah, dass der Herr nahe war und die ausgestreckte Hand sah und ihn bei der Hand ergriff und ihn herauszog. Der Herr ist uns nahe. Der Herr ist gegenwärtig. Und wenn wir meinen, dass wir untergehen, lass deine Hand noch zum Vorschein kommen. Auch wenn uns, bildlich gesprochen, das Wasser schier bis hier steht. Das haben wir alle schon erlebt. Und wer es noch nicht erlebt hat, der wird's noch erfahren. Auch wenn das Wasser uns manchmal bis hier steht. Und wir wissen, ohne Gottes Eingriff geht's jetzt nach unten. Dann dürfen wir genauso wissen, dass der Herr, gerade wo die Not am größten, da ist der Herr am nächsten, um einzugreifen. Und er wird keinen von den Seinen zu Schanden werden lassen. Sollt ich sein der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Ihr fällt der Himmel, ihr mich täuscht. Dein Wort. Wir lesen hier weiter in 1. Könige 17, in Vers 20, dann rief er den Herrn an und betete: Herr, mein Gott, du hast wirklich die Witwe, bei der ich zu Gast bin, so unglücklich gemacht, dass du ihren Sohn hast sterben lassen. Darauf streckte er sich dreimal über den Knaben hin und rief den Herrn mit den Worten an: Herr, mein Gott, lass doch die Seele dieses Knaben wieder in ihn zurückkehren. Da erhörte der Herr das Gebet Elias, und die Seele des Knaben kehrte in ihn zurück, so dass er wieder auflebte. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen würden, ob wir glauben können, dass derselbe Gott, der doch jedem Menschen und alles, was Leben hat, beim Eintritt in diese Welt den Lebensodem mit auf den Weg gibt, kann derselbe Gott nicht irgendwann neu Lebensodem in den Menschen hineinlegen? Ist es nicht so, dass jedes neugeborene Leben, das das Licht dieser Welt erblickt, doch aus der Gnade Gottes den Lebensodem in sich aufnimmt, und jeder Mensch wird so eine lebendige Seele? Derselbe Gott, der den Odem gibt, kann ihn nehmen und er kann ihn wiedergeben. Oh, dass wir glauben könnten, wir würden die Herrlichkeit Gottes sehen. Oh, dass wir dem Herrn mehr vertrauen könnten, auch in Stunden der Prüfung, nicht Vorwürfe, sondern im Glauben, im Aufblick zu Gott handeln und dann erfahren, dass der Herr treu ist und dass er die Seinen nicht verlässt, auch wenn Dinge uns begegnen, die wir schier als unmöglich betrachten. Aber höret, äußerlich geschieht allen Menschen das Gleiche. Auf der ganzen Erde werden Menschen in gleicher Weise in diese Welt hineingeboren, ob gläubig oder ungläubig. Das gleiche Schicksal trifft alle Menschen. Es gibt nicht Krankheiten, die für die Ungläubigen ausgesucht oder solche, die für Gläubige ausgesucht werden können. Das gleiche trifft alle. Aber was sagt, ich glaube, es war Asaf in seinem Psalm, der sich mit Gott auseinandersetzte und mit dem Schicksal und sagte: All den Gottlosen geht's gut, sie blühen auf, es mangelt ihnen an nichts. Und er wäre schier verzweifelt. Dann steht der herrliche Vers: Als ich aber in das Heiligtum ging und den Ausgang der Gottlosen sah, mit dem Moment wurde ihm anders zumute. Er wusste, wer auf der Seite Gottes steht, der hat einen ewigen Segen, und es geht nicht nur um zeitliches Wohlergehen, es geht schließlich auch um das, was nach diesem Leben folgt, nämlich die Herrlichkeit, in die wir hinübergehen werden durch die Gnade Gottes. Ich möchte hier noch die letzten Verse lesen. Elia aber nahm den Knaben, trug ihn aus dem Obergemach ins Haus hinunter und übergab ihn seiner Mutter mit den Worten: Siehe her, dein Sohn lebt. Da antwortete die Frau dem Elia: Ja, nun weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Vorher hat sie es geglaubt. Nach der Bestätigung Gottes hat sie es gewusst. Paulus schreibt an einer Stelle: Ich weiß, an wen ich glaube. Ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Wir glauben, und weil wir glauben, sehen wir das Wort, das wir glauben, von Gott bestätigt. Wenn mal eine Zeit kommt, wo der Herr, wie es scheint, ein wenig auf sich warten lässt, so gilt das Wort, harre der Verheißung, denn sie trügt nicht. Gott erfüllt sein Wort, wie vorher schon gesagt, nicht immer genau zu dem Zeitpunkt, wann wir es möchten, aber nie zu spät. Gelobt sei sein heiliger Name. Nie zu spät, immer zu dem rechten Zeitpunkt. Und so dürfen auch wir unser Vertrauen ganz und gar auf Gott, den Herrn, setzen, in jeder Lage, unter allen Umständen, an jedem Ort, da, wo es anfängt zu mangeln, wo Schluss ist, wo wir nicht mehr weiter können, da kann Gott weiter mit uns und mit all den anderen. Was nun den Dienst der Gemeinde betrifft, so hat der Herr ja Verheißungen geschenkt. Ich möchte dazu noch Johannes 9 lesen, aus dem Evangelium Johannes, dem 9. Kapitel. Hier lesen wir von Vers 1, Johannes 9, von Vers 1. Im Vorübergehen sah er alsdann einen Mann, der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser Mann oder seine Eltern, dass er als Blinder geboren worden ist? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit das Wirken Gottes an ihm offenbar würde. Ihr Lieben, es gibt eine Möglichkeit, dass uns Dinge treffen, die nicht in Verbindung mit Sünde stehen. Nicht immer ist Sünde die Ursache einer Krankheit. Es gibt Beispiele in der Heiligen Schrift, wo Menschen, wie wir es nennen würden, von Schicksalsschlägen getroffen wurden. Denken wir an die eine Frau, die 18 Jahre gekrümmt war. Und der Herr sagte: Diese Tochter Abrahams, derer sich Gott erbarmt hat. Wir können auch da nicht fragen, warum 18 Jahre vergehen müssen oder hier 38 Jahre vergehen müssen oder 2 oder 3 Jahre. Das Warum wollen wir weglassen, wollen Gott danken im Glauben, dass er sich unser erbarmt und angenommen hat. Und ich lese euch noch den Vers, der dazu gehört, nämlich Vers 4 und dann auch Vers 5. Wir müssen die Werke dessen, der mich gesandt hat, wirken, solange es Tag ist, denn es kommt die Nacht, in der niemand wirken kann. Es geht einfach darum, dass die Werke Gottes da offenbar werden, wo der Dienst Jesu fortgesetzt wird, wo das Wort, das Evangelium, die volle Heilsbotschaft verkündigt wird. Da setzt Jesus Christus seinen Dienst fort. Da geschieht das, was damals in seinem Dienst geschah. Er bestätigt sein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Das Gleiche können wir heute sagen. Noch ist der Tag des Heils, der Tag der Gnade, aber der Tag des Herrn, der Tag des Gerichtes ist einfach sehr, sehr nahe gerückt. Der Tag hat abgenommen, er hat sich geneigt, der Abend ist da, wir gehen, geistlich gesprochen, auf die Mitternachtsstunde zu. Und der Herr hat es Licht werden lassen zur Abendzeit. Wir schämen uns dessen nicht, offen vor Gott und allen Menschen zu erklären, dass wir die Erfüllung der Schrift in unseren Tagen erkannt haben, gesehen haben. Und wir dürfen, wie damals die Frau sagte, jetzt weiß ich, dass das Wort in deinem Munde wahrhaftig das Wort Gottes ist. So steht's mit dem Elia, den Gott in unseren Tagen gesandt hat. Das Wort Gottes ist in seinem Munde wahrhaftiges Wort Gottes gewesen. Und dafür sind wir dem Herrn dankbar. Denn so steht's ja geschrieben im Alten und im Neuen Testament, im Alten, Malachi 3, Vers 23, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es ist kein Zufall, dass der Herr direkt nach dem Erlebnis der Verklärung, als er vom Berge herabgekommen war, seinen Jüngern, die ihn diesbezüglich befragten und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen muss? Und dann gab der Herr ihnen in Matthäus 17, Vers 11, eine so eindeutige Antwort, die kein Theologe anders deuten kann, wie sie hier geschrieben steht. Matthäus 17, Vers 11. Er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Das ist eine Verheißung, die aus dem Munde unseres Herrn im Neuen Testament ausgesprochen, aber auf das Alte Testament Bezug genommen hat. Er wird kommen und er wird alles in den rechten Stand bringen. Johannes der Täufer, der im Geist und in der Kraft des Elia kam, er tat den Dienst und wurde teilweise ebenfalls mit Elia verglichen oder angesprochen. Aber er kam ja vor Anbruch des Tages des Heils und nicht vor Anbruch des großen und schrecklichen Tages des Herrn. So haben wir auch diesbezüglich eine einwandfreie Ordnung und Einteilung in der Heiligen Schrift. Und wenn irgendjemand hier verwischen will, dann gestatten wir es nicht. Dann sagen wir, so steht's geschrieben. So hat der Mund des Herrn geredet und das Wort in seinem Munde ist die absolute Wahrheit. Er sagte, Elia wird allerdings zuerst kommen und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Das war zukünftig und hat sich, da sei Gott unser Zeuge, im Dienst Bruder Branhams erfüllt. Mit Bezug auf Johannes den Täufer ist gesagt worden, ja, ich sage euch, Elia ist bereits gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt. Beides stimmt, beides steht im Worte Gottes. Johannes kam im Geist und in der Kraft des Elia, um dem Herrn den Weg zu bereiten, gemäß Malachi 3, Vers 1 und gemäß Jesaja 40, Vers 3. Dann blieb die Verheißung offen, dass Elia kommen würde, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, um alles wieder in den rechten Stand zu bringen. Der Herr schenke uns dazu Gnade. Im Johannesevangelium, im 9. Kapitel, Vers 5 steht, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Damals war er das Licht, er strahlte Licht aus, er gab Licht. Und er sagte, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Geliebte, derselbe Herr sagt, dass auch wir das Licht sind. Matthäus Kapitel 5, ein sehr ernstes und gleichzeitig herrliches Wort. Matthäus Kapitel 5 in der Bergpredigt, hier steht's im 14. Vers. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Jetzt kommt direkt die Erklärung. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. Ja, wer ist der Leuchter? Johannes sah den siebenfachen Leuchter. Der Leuchter ist die Gemeinde. Wenn Gott Licht schenkt, sein Wort offenbart, dann muss das Licht auf den Leuchter gestellt werden. Umso fester haben wir nun das prophetische Wort, das an einem dunklen Ort wie ein helles Licht leuchtet. Ein Licht wird nicht angezündet, damit es wieder verborgen bleibt oder verborgen wird, sondern es muss auf den Leuchter gestellt werden. Und die Begründung lautet, damit es allen leuchtet, die im Hause sind. Dank sei Gott. Und ich möchte nicht in viele Bibelstellen eingehen müssen, aber ihr kennt ja den Petrusbrief, wo geschrieben steht, dass wir zu einem Haus Gottes auferbaut werden als lebendige Bausteine. Christus, das Fundament, wir die lebendigen Bausteine. Ihr kennt das Wort aus dem Hebräerbrief, wo geschrieben steht, Mose war treu im Hause Gottes und Christus als Sohn ist treu in seinem eigenen Hause und sein Haus sind wir. So steht es geschrieben. Wenn nun hier gesagt wird, dass dieses Licht allen leuchten soll, nachdem es auf den Leuchter gestellt wurde, die im Hause sind, ob hier ein irdisches Haus gemeint ist und ein irdisches Licht, das sei jetzt dahingestellt, möge es auch so sein. Eins aber ist uns allen klar. Dem Herrn ging es nicht nur darum, den Menschen irdisch begreiflich zu machen, dass, wenn es dunkel wird, ein Licht nicht einfach angezündet wird und dann wieder verborgen wird, dass es dunkel bleibt, sondern wenn schon Licht angezündet werden muss, dann zu dem Zweck, zu dem es bestimmt wurde, nämlich den Raum zu erleuchten. Wenn Dunkelheit das Erdreich bedeckt und Finsternis die Völker und Gott in seiner Gnade, in seiner Gemeinde, in seinem Hause Licht anzündet, dann darf das Licht nicht wieder verborgen werden, nicht unter den Tisch fallen, nicht unter den Scheffel gestellt werden, sondern es soll allen, die im Hause sind, leuchten. Und ich wage zu sagen, dass alle, die im Hause Gottes sind, erleuchtet werden in diesen Tagen. Eben durch das Licht, das Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Ihr sagt hier also, ihr seid das Licht der Welt. Und dann merken wir, in welch eine Verbindung dieser Ausspruch steht. Nämlich, dass ein Licht angezündet wird, das dann auf den Leuchter gestellt, um allen, die im Hause sind, diese Erleuchtung, dieses Licht zu schenken. Ich glaube von Herzen daran, dass Gott es so in unseren Tagen getan hat. Er gab Licht in der Finsternis, hat offenbart, was verborgen war, Verständnis geöffnet für das, was vorher nicht verstanden werden konnte. Und wir dürfen im völligen Glauben sagen, dass auch heilsgeschichtlich ja alles nach einem Plan abläuft, nämlich gemäß dem Plan Gottes. Auch darin kommt Gott nie zu spät. Ich weiß, ich hätte gern, dass die Dinge zügiger vor sich gehen würden, damit schon Freude und Jubel im Hause Gottes sein. Aber lasst uns in diesem Lichte wandeln, das Gott uns geschenkt hat, in der Offenbarung seines Wortes und seines Willens für unsere Zeit, geduldig ausharren, wie Hiob ausharrte, bis es dem Herrn gefällt, die völlige Wiedererstattung zu schenken und uns alle neu zu segnen und zum Segen für andere zu setzen. Unser Gott hat einen Plan, einen Heilsratschluss, den führt er aus. Damals hatte er einen Elia, der wurde dahin gesandt, wo das irdische Brot, die irdische Speise zu Ende ging. In unseren Tagen hat er einen Elia gesandt, um uns Speise zu rechter Zeit zu geben, uns am Leben in der geistlichen Hungersnot zu erhalten. Denn so steht's im Propheten Amos geschrieben, es werden Tage kommen, da wird Gott einen Hunger senden ins Land, nicht einen Hunger nach Wasser und Brot, sondern einen Hunger, das Wort des Herrn zu hören. Ich möchte nicht urteilen, nur der Wahrheit gemäß sagen, es gibt zwei Richtungen in unseren Tagen. Die eine, die möchte hören, wonach die Ohren jücken, und die anderen möchten das unverfälschte, reine Wort hören, wonach ihre Herzen verlangen. Wo empfinden wir das Gefühl? Müssen wir ab und zu an den Ohren kratzen? Oder spricht's in unserem Herzen? Ist da ein geistlicher Hunger vorhanden, den Gott stillen kann? Fassen wir zusammen. In Jakobus 5 hat der Mann Gottes im Neuen Testament geschrieben, Elia war ein Mensch wie wir und er betete und Gott erhörte und handelte gemäß dem, was er betete, weil er inspiriert wurde durch den Heiligen Geist. Glaubt es mir, auch wir werden Gebete haben, wo uns die Inspiration des Geistes zuteil wird. Und wenn das Gebet sein Ende gefunden haben wird, sprechen wir aus, was uns von Gott durch den Geist im Gebet eingegeben wurde. Und dann wird es geschehen, wie es damals geschah. Das Neue Testament hat da noch Licht geworfen auf das Alte Testament. Elia hat nicht nur einfach gesprochen, so und so geschehe es. Er betete und im Gebet wurde ihm von Gott geoffenbart, was geschehen müsse. Und dann sprach er und sagte, es sei denn auf mein Wort hin. Aber ihm wurde schon das Wort zuteil. Sein Wort war Gottes Wort. Er war der Mund des Herrn. Gott sprach durch ihn. Und das ist die Verbindung, die Gott in seiner Gemeinde in diesen Tagen herstellt. Sein Wort, unser Wort, seine Gedanken, unsere Gedanken, seine Wege, unsere Wege, sein Tun, unser Tun, sein Werk, unser Werk, dass die völlige Einheit zwischen Gott und der Gemeinde hergestellt, dass die Verbindung wieder da ist, dass wir Gott Wunder zutrauen. Gott ändert sich nicht, er bleibt derselbe in alle Ewigkeiten. Er vermehrt das Mehl, das Öl, das Brot. Er konnte machen, dass die Kleidung Israels während 40 Jahren nicht im geringsten abgenutzt wurde. 40 Jahre, gleicher Anzug, gleiche Schuhe, kein Schuster, kein Schneider, die waren alle arbeitslos. Es gab nichts zu tun. Der Herr hat bewahrt. Der Herr hat Festigkeit in alles gegeben. Unser Gott ist ein allmächtiger Gott. Er führt auf Erden aus, was er sich vorgenommen hat. Und wir dürfen dankbar bekennen, dass wir aus Gnaden zu seinem Volke zählen dürfen, dass wir sein Haus bilden dürfen, dass wir begriffen haben, was der Leuchte bedeutet und dass Erleuchtung, die Gott uns schenkt, auf den Leuchter gehört, damit alle, die im Hause sind, im Hause Gottes erkennen, dass es einen gibt, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt, dass es einen gibt, dessen Wort in seiner Gemeinde gilt. Und wir dürfen uns ehrlich und aufrichtig dazu zählen und können mit der Witwe sagen, nun erkenne ich, nun weiß ich in Wahrheit, dass das Wort Gottes in deinem Munde wahrhaftig ist. Wie viel wird heute vom Wort Gottes gepredigt? Ich habe in der vergangenen Woche das Jahrbuch der Encyclopaedia Britannica bekommen. Ich habe ja die ganze Serie. Da spricht die katholische Kirche von der großen Evangelisation bis zum Jahre 2000. Dieselben Begriffe, Evangelisation, Evangelisieren, alles wird überall verwendet. Und ich habe ja schon gewusst, dass es sehr viele gibt in der charismatischen Bewegung. Und da wird schwarz auf weiß geschrieben, es sind 353 Millionen, wenn ich es recht habe, als zweite Bewegung hinter der römisch-katholischen Kirche innerhalb der Christenheit, die jetzt zur pfingstlich-charismatischen Bewegung auf der ganzen Welt zählen. Zahlen, die man für unmöglich halten würde, aber sie stehen nun in einem solchen Werk geschrieben, das weltweiten Ruf genießt. Ihr Lieben, und da werden wir noch an das Wort erinnert, dass am Ende die Dinge so nahe beieinander sein werden, womöglich, ja, wenn es möglich wäre, würden auch die Auserwählten in den Irrtum verführt werden. Aber es ist nicht möglich, denn die Auserwählten sind ein Teil des Wortes. Sie glauben, wie die Schrift sagt, das Licht leuchtet ihnen in der Finsternis. Das Licht ist auf dem Leuchter. Wir schauen in der Tat nicht auf Männer oder Bewegungen, die vor sich gehen. Wir schauen auf den Herrn und auf das, was er gemäß seinem Worte in unseren Tagen tut. Geschwister, die Zeit ist ernst, in der wir leben. Wir erleben es doch täglich mit. Die Nachrichten überschlagen sich. Immer Neues ist zu berichten über ganz Europa. Der Zeitpunkt liegt schon fest, wo die EFTA-Länder und die EG den Zusammenschluss haben. Bis 92 soll alles gelaufen sein. Ein vereinigtes Europa, alles unter einem Haupt, das große europäische Haus. Biblische Prophetie entsteht, ja erfüllt sich vor unseren Augen. Die Geschichte nimmt ihren Lauf. Es mag euch, Geliebte, in der Schweiz nicht so betreffen, wie es uns betrifft. Aber wer das miterlebt hat, was die Teilung mit sich brachte, kann sich da nur freuen, dass es jetzt anders geworden ist. Aber wer hätte das für möglich gehalten, dass die Bude, anders kann man es nicht nennen, am Checkpoint Charlie. Der Übergang für alle, die nicht deutsche Nationalität waren oder sind, der bis jetzt galt, wo alles rüberging. Franzosen, Amerikaner, Engländer, alle. Das Ding wird nach Washington transportiert, als Andenken in ein Museum gestellt. Die Zeiten sind alle vorüber. Der Kalte Krieg ist beendet. Und das erinnert mich an den 13. August 1961, als die Panzer auffuhren auf beiden Seiten, hier die Alliierten, dort die Russen. 3 Tage standen sie aufeinander gezielt und niemand wusste, was geschehen wird. Vorgestern sagte Schewardnadze, in einem halben Jahr nach der Einigung können alle Truppen hier abgezogen werden. Was ist? Es muss geschehen, damit ein Europa entsteht, als die letzte Macht, wie sie im Propheten Daniel und in der Offenbarung beschrieben worden ist. Wir wollen in diese Dinge gar nicht weiter eingehen. Aber wenn Politik in die biblische Prophetie passt, dann können wir an solche Politik nicht vorbeigehen. Dann müssen wir die Zeichen der Zeit erkennen und daran feststellen, wie weit die Entwicklung ihren Lauf genommen hat. Gott, der Herr, rette, was verloren ist, heile, was krank ist, offenbare sich seinem Volke, ruft die Letzten heraus, denn das Kommen unseres Herrn ist sehr nahe gerückt. Wie viel Zeit wir haben, weiß keiner. Eins wissen wir alle. Wir müssen sie auskaufen und richtig nutzen, um die letzte Botschaft den Menschen zu bringen, damit sie keine Entschuldigung haben. Sie mögen hören oder es lassen. Das ist eine Entscheidung, die jeder selbst vor Gott zu treffen hat. Unsere Aufgabe ist es zu verkündigen, ob sie hören oder nicht. Sie sollen wissen, dass es eine göttliche Botschaft in dieser Zeit gab. Und diese möchten wir allen Völkern, Sprachen und Nationen bringen. Sage nie in dunkler Stunde, zweifle nie an Gottes Wort. Was er spricht, geht in Erfüllung. Glaube, glaube immerfort. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Herr, allmächtiger Gott, im Namen Jesu Christi von Nazareth danken wir dir von Herzen für deine Gegenwart. Du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Elias, der Gott Moses, der Gott Paulus, der Gott Bruder Brenhims. Du bist unser Gott, der einzige Gott, den es gibt. Wir danken dir, dass du heute hier gegenwärtig bist. Wir glauben, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, denn wir wissen, dass es wahrhaftig ist und nicht leer zurückkehren kann, sondern in allen, die es glauben, ausrichten wird, wozu du es gesandt hast. Du kannst heute vermehren, du kannst Wunder tun, in jeder Weise. Wir danken dir dafür und wir bitten dich, lass es jetzt geschehen durch die Kraft des Namens Jesu Christi von Nazareth und durch die Autorität des Wortes Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Im Namen Jesu soll jedes Wort Gottes an uns als wahr bestätigt werden. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Herr, gemeinsam danken wir dir, dass du Licht hast werden lassen zur Abendzeit. Und wir danken dir, dass dieses Licht auf den Leuchter gestellt wurde, damit alle, die im Hause sind, erleuchtet werden und den Weg sehen, den sie zu gehen haben. O Gott, lass uns im Licht deines geoffenbarten Wortes wandeln. Habe deinen Weg mit deinem Volke in diesen Tagen. Nimm alle Zweifel, jede Zaghaftigkeit, den Unglauben,
und verherrliche dich in der Mitte deines Volkes. Zur Ehre und zum Preise deines Namens und bestätige dein Wort. Wir danken dir, dass du es getan hast und preisen deinen herrlichen Namen. Ich danke dir schon jetzt, treuer Gott, dass wir Zeugnisse hören werden von dem, was du heute hier getan hast. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wir glauben, dass du, allmächtiger Gott, heute in unserer Mitte bist und dich als der Allmächtige bezeugt hast. Du stehst über allen Umständen, über jeder Not, jeder Krankheit, oh Gott. Und da, wo wir am Ende sind, da beginnst du, dich herrlich zu erweisen und dein Wort zu bestätigen und Treue zu üben. Wir wissen, an wen wir glauben. An dich, den auferstandenen und wiederkommenden Herrn, unser Erlöser. Du bist es, den wir ehren, dich preisen wir. Jahwe des Alten Testaments, Joshua des Neuen, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ach Herr, erhebe du dein Antlitz über uns und gib uns deinen Segen und deinen Frieden. Schenk uns positives Denken im Glauben, positives Reden im Glauben, Herr, dass wir dem Unglauben den Mund binden. Und nur der, der glaubt, soll reden. O geliebter Herr, wir preisen dich und wir beten dich an. Möge es mit uns werden, wie mit Paulus, der sagen konnte, ich glaube, darum rede ich. Und binde wie den Zacharias den Mund. Sollten wir im Unglauben reden wollen, dann gestatte es nicht. Aber löse unsere Zunge, wo sie im Glauben die Verheißungen Gottes ausspricht, um dir, dem lebendigen Gott, die Ehre zu geben. Herr, wie Abraham, nennen wir die Dinge, die noch nicht da sind, als wären sie schon, denn wir schauen auf dich, den Unsichtbaren, als sähen wir dich in unserer Mitte wandeln. Halleluja! Und dein Wort als wahr bestätigen. Herr, erhebe dein Antlitz über ganz Europa, über die ganze Erde. Noch einmal, o Gott, noch einmal. Und bevollmächtige deine Gemeinde zu dem letzten Dienst, den du uns anvertraut hast. Du hast uns gesegnet. Dein Wort bestätigt, froh werden wir von dannen ziehen und dir die Ehre dafür geben. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen.